Ja, der Prophet Joel, vierter Teil. Es gibt manchmal so Kapitel, wo ich dann sagen würde, ach, machen wir doch nach Kapitel 3 Schluss. Und Kapitel 4, muss ich sagen, hat mir doch sehr viel Mühe bereitet. Und trotzdem muss ich auch sagen, dass bei dem Studium und bei der Suche dann doch am Ende die Freude wieder groß war, was man doch alles entdecken kann im Wort Gottes. Und ich möchte eigentlich auch, wenn ich vielleicht von dem, was ich vielleicht persönlich schon für mich entdeckt habe und vielleicht gar nicht so gut rüberbringen kann in dem einen oder anderen Punkt, trotzdem euch mal ermutigen. Das hat der Dirk ja auch schon gesagt. Gottes Wort ist eben manchmal nicht so einfach und manchmal vielleicht auch bewusst nicht so einfach, weil Gott einfach auch möchte, dass wir uns damit beschäftigen. Und so ist es ja bei euch auch im Studium. Wenn man einfach oberflächlich irgendwas liest, dann werdet ihr keine guten Noten schreiben. Dann wird die Klausur nichts werden, wenn ihr einfach nur ganz oberflächlich recherchiert. Und wenn ihr dann aber anfangt, wirklich euch da reinzugraben in so ein Thema, dann merkt man auch, boah, das kann ja sogar Spaß machen. Das macht ja sogar Freude, sich mit bestimmten Dingen und boah, was steckt denn da noch hinter? Und das schon mit rein, ich sage jetzt mal, natürlichen und irdischen Themen. Aber so ähnlich ist das schon auch mit Gottes Wort, dass wir da schon auch einen gewissen Aufwand betreiben müssen, um auch die Schönheiten dann entdecken zu können. Ja, also das war doch es war mühsam, muss ich sagen, aber für mich persönlich hat sich das gelohnt und ich hoffe, dass dadurch einiges auch ich noch an euch weitergeben kann. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir haben ja vier Kapitel jetzt oder drei Kapitel miteinander betrachtet. Wir haben im ersten Kapitel diese Heuschreckenplage gehabt, die über Israel gekommen ist und verheerende Auswirkungen hatte. Und diese Heuschreckenplage diente dann als Bild für den Tag des Herrn, der auch von heute aus gesehen immer noch in der Zukunft liegt. Auch wenn vielleicht man von einigen Vorerfüllungen in der Geschichte auch reden kann. Das finden wir dann in Kapitel 2 eben, diesen Tag des Herrn. Und auch in Kapitel 2 dann, dass aufgefordert wird, Buße zu tun und von ganzem Herzen Buße zu tun. Und da heißt es ja sogar in Vers 13, Kapitel 2, und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Und dann wird tatsächlich zum Herrn gerufen, auch die Priester rufen zu dem Herrn. In Vers 17, die Priester als die Diener des Herrn sollen weinen zwischen der Halle und dem Altar und sprechen, verschone Herr dein Volk. Und aufgrund dieser Buße und Umkehr finden wir dann auch in Kapitel 2, dass Gott für sein Volk einsteht und für sein Volk eifert, dass er der ist, der Rettung bringt. Und das endet dann in Kapitel 2 am Ende eben auch mit dem Segen, dass Israel in den Segen geführt wird. Und in Kapitel 3 heißt es dann, dass eben für diese neue Zeit, das beginnt auch gleich mit diesem Ausdruck, und danach wird es geschehen. Also das ist hier immer noch eine Chronologie, dass wir dann finden, wenn sie in den Segen gekommen sind, dass Gott dann eben auch den Geist ausgießt in einer neuen Art und Weise. Diesen Geist, der eigentlich im Vorfeld weggenommen worden ist von dieser Erde, nämlich mit der Entrückung, wird auch der Geist, so wie er jetzt auf der Erde wohnt, in den Gläubigen und in der Versammlung weggenommen werden. Und er wirkt natürlich auf der Erde immer noch, aber in dieser Form ist er erstmal weggenommen worden. Und das finden wir im Übrigen auch im 2. Thessalonicher 1, 2. Und dass der zurückhält, weggenommen wird. Und dann wird er eben zu Beginn des tausendjährigen Reiches eben wieder ausgegossen. Und jetzt kommt das Kapitel 4 und jetzt könnte man denken, naja, das ist ja jetzt bestimmt eine Chronologie und das geht jetzt chronologisch so weiter, aber das ist es nicht. Das werden wir jetzt gleich auch nochmal uns genauer ansehen. Das ist nämlich nochmal eine Rückblende, dann das Kapitel 4 und folgt nicht chronologisch. Aber ich möchte noch mal doch nutzen die Möglichkeit, dass ich habe das schon mal was zu gesagt zu dem Tag des Herrn. Mir ist da schon auch aufgefallen, dass ich einen besonderen Aspekt des Tages des Herrn noch nicht genannt habe. Also ich denke, dass uns das jetzt mittlerweile zumindest klar sein sollte, wer zumindest hier war in den Joel-Betrachtungen, der weiß, dass der Tag des Herrn nicht ein Tag von 24 Stunden ist, sondern ein Zeitabschnitt, der eben mit diesem Gericht beginnt, der aber dann besonders der Tag des Herrn ist, der, wo der Herr regiert im tausendjährigen Reich und dann eben am Ende in den Tag Gottes übergeht. Aber das Neue Testament spricht oft eben nicht von dem Tag des Herrn, sondern von dem Tag Christi. Und das ist doch sehr interessant und das möchte ich doch mal mit euch lesen, zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 8. 1. Korinther 1, Vers 8, da heißt es, so dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und da ist immer die Frage, was ist das für ein Tag, der Tag Jesu Christi? Und wir finden das dann nochmal im Philipperbrief im Kapitel 1, Vers 6, indem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. Also da geht es auch um den Tag Jesu Christi. Und in Vers 10 heißt es nochmal, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi. Und dann auch noch in Kapitel 2, Vers 16, wo es heißt, dass wir wie Lichter scheinen sollen, darstellend das Wort des Lebens mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. 2,16 finden wir auch hier. Und das ist doch recht interessant zu fragen, ja, was ist denn der Unterschied zwischen dem Tag Christi und dem Tag des Herrn? Habt ihr da eine Idee? Was ist der Unterschied zwischen dem Tag des Herrn und dem Tag Christi, dem Tag Jesu Christi? Preisgericht vielleicht? Oder ist das auch einfach nur alles das Gleiche? Kann sein, aber was denkt ihr? Ist das was anderes als der Tag des Herrn? Könnte das auch die Entrückung sein?
Das steht halt vermutlich jetzt nicht.
Das steht vermutlich im, ja, da steht ein bisschen was, aber grundsätzlich glaube ich, müssen wir hier sehen, der Tag des Herrn ist von der zeitlichen Abfolge her schon das gleiche wie der Tag Jesu Christi. Nur der Tag des Herrn, der steht immer mit Israel in Verbindung und was mit Israel an jenem Tag sein wird, zumindest in der Regel. Und der Tag Jesu Christi, also mit dem irdischen Volk steht das in Verbindung. Und der Tag Jesu Christi zeigt eher die himmlische Seite dieses Tages des Herrn. Denn dieser Tag des Herrn hat eben diese beiden Aspekte. Einmal, dass er Vergeltung bringen wird, nämlich in Bezug auf das Volk Israel und die Nationen, das Gericht über die Nationen. Und wenn wir aber die Stellen gerade noch mal an uns vorüberziehen lassen von dem Tag Jesu Christi, dann geht es um Belohnung an dem zukünftigen Tag. Also das ist schon ein unterschiedlicher Aspekt. Und tatsächlich bringen auch manche diesen Richterstuhl des Christus damit in Verbindung. Aber ich möchte da mal nur darauf hinweisen, dass es eben diesen Unterschied gibt, dass es eben einmal diese irdische Seite gibt und die mit Israel in Verbindung steht und einmal diese Seite, die vor allen Dingen mit der neutestamentlichen Gemeinde in Verbindung steht. Und in 2. Thessalonicher 1, Vers 10 heißt es dann, die, also in Vers 9 schon, die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in all denen, die geglaubt haben. Das ist besonders eben die neutestamentliche Gemeinde mit gemeint, und dann wird der Herr in der Gemeinde verherrlicht werden. Er wird sich ja auch die Gemeinde verherrlicht darstellen. Also es ist der, ich glaube, der gleiche Zeitpunkt, aber aus einem anderen Gesichtspunkt. Und ich möchte das auch nochmal abgrenzen zu dem, und da merkt ihr schon, die Bibel hat eben diese verschiedenen Aspekte. Ja? Und es ist eben nicht immer alles eine Soße, möchte ich sagen. Ja? Sondern wir müssen dann, wenn Gottes Wort eben von dem Tag Christi spricht, man da fragen, warum spricht das vom Tag Christi und nicht vom Tag des Herrn? Und dann finde ich, dann kann man auch diese Unterschiede zwischen Israel und der Gemeinde auch in diesen Dingen immer wieder finden. Und der Tag des Herrn ist auch nicht der große weiße Thron mit gemeint. Ja? In Offenbarung 20, da haben wir ja auch eine Begebenheit, wo es dann heißt, ich habe das hier auch mal hingeschrieben, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also auch hier finden wir wieder eine Stelle, die Gericht bedeutet, und den großen weißen Thron, wo die Menschen nach ihren Werken gerichtet werden. Aber es ist nicht der gleiche Tag wie der Tag des Herrn. Es ist nicht der gleiche Zeitraum, der mit dem Tag des Herrn im Alten Testament beschrieben wird. Also wir dürfen nicht alle Dinge, die sich so ähnlich anhören, alle in einen Topf schmeißen. Der große weiße Thron, ich kann da jetzt nicht länger drauf eingehen, aber der ist, wenn man am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn diese Erde im Brande vergehen wird und kurz davor, dass Gott neuen Himmel und neue Erde schafft, dann ist kurz vorher dieser große weiße Gerichtsthron da, und da werden alle Toten, nicht die Gläubigen, sondern die Toten, die ohne Christus gestorben sind, gerichtet und ihr endgültiges Gericht empfangen, also am Ende der 1000 Jahre. Und jetzt kommen wir auch eben zu der Verbindung, dass so wie das Gericht dafür sorgt, dass Gott auf der Erde wohnen kann, dieses Prinzip finden wir da in Offenbarung 20. Wenn wir Kapitel 21 jetzt lesen würden, da steht dann, dass Gott neuen Himmel und neue Erde schaffen wird und dass dann die Braut des Lammes aus dem Himmel kommen wird, und dann wird gesagt, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, und Gott wird bei ihnen wohnen. Also zuerst finden wir, Gott richtet, und dann finden wir, Gott wohnt. Und das ist jetzt genau das Gleiche, was wir auch finden werden in unserem Joel-Kapitel. Ja, ich möchte jetzt mal, vielleicht lese ich gleich noch mal einige Stellen. Ihr habt das ja alle wunderbar vorbereitet, denke ich, und alle im Vorfeld gelesen. Ich möchte mal vor allen Dingen hier lesen den ersten Vers. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in die Talebene Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und über mein Erbteil Israel. Und dann heißt es auch noch in Vers 11, eilt und kommt her, alle ihr Nationen ringsum, und versammelt euch dahin her, sende deine Helden hinab. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinabziehen in die Talebene Josaphat, denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsum zu richten. Also da finden wir den Gedanken des Richtens. Und dann finden wir in den Versen ab Kapitel, also ab Vers 17, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg, und Jerusalem wird heilig sein, und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Und wir finden dann auch nochmal in dem letzten Versen, so endet der Prophet Joel, und der Herr wird in Zion wohnen. Und das finde ich wirklich wunderbar, dass das auch ein Prinzip in der Schrift ist, dass wir immer wieder finden, dass Gott nicht nur Richter ist, sondern wenn Gott richtet, dann hat das zum Ziel und zum Ergebnis, dass Gott wohnen möchte. Wir werden da hoffentlich noch etwas zu sagen. Jetzt aber zur Einladung, das kann man ja wirklich schlecht lesen, aber gut, ich lese es euch dann entsprechend vor. Kapitel 2 und 4, das können wir eigentlich jetzt parallel setzen. In Kapitel 2 haben wir das Gericht gesehen, wir sehen dort, dass Gott den König des Nordens richten wird und dass er die Israeliten in den Segen einführen sollte. Israel sollte nicht wieder beschämt werden. Das ist der letzte Vers von Kapitel 2. So, und hier in Kapitel 4 finden wir auch Gericht und es endet auch in dem Segen. Aber das ist parallel zu sehen, das ist das Gleiche. Nur beschäftigt sich das Kapitel 2 hauptsächlich mit dem, wahrscheinlich mit dem Assyrer, mit dem König des Nordens. Und das vierte Kapitel, da finden wir zum einen den Ausdruck alle Nationen in Vers 2 und in Vers 9 wieder die Nationen und in Vers 11 die Nationen ringsum und auch in, auch in Vers 12 auch wieder alle Nationen ringsum. Also da finden wir also, dass jetzt nochmal darauf zurückgegriffen wird, auf dieses Gericht und dieses Gericht nochmal genauer beschrieben wird. Also wir finden hier keine Chronologie, sondern eben das müssen wir in den gleichen Zeitrahmen, in den gleichen Zeitabschnitt setzen, wie wir das auch mit dem zweiten Kapitel haben. Und das ist auch mal, und das muss man auch mal wenigstens wahrnehmen, es gibt viel, viel mehr Dinge, die zur gleichen Zeit dann in diesen letzten 7 Jahren ablaufen. Und ich fühle mich im Moment mit dem, was ich bisher aus Gottes Wort gelernt habe, noch nicht in der Lage, das wirklich chronologisch so hintereinander zu setzen. Ja? Vielleicht können wir uns in 10 Jahren, wenn der Herr das zulässt, nochmal darüber unterhalten und vielleicht bin ich dann auch schon einen Schritt weiter. Aber im Moment muss ich sagen, da mache ich das mir einfach wie der Bruder Bellet, der hat das auch einmal geschrieben, selbst wenn wir nicht in der Lage sind, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen, also diese ganzen Dinge, die dann ablaufen, oder das eine dem anderen zuzuordnen, wie sie nach und nach lebendige Gestalt annehmen oder ablaufen, so enthalten sie doch bedeutsame Grundsätze der Wahrheit, durch die wir, wenn wir sie kennen, auferbaut werden können. Das fand ich eigentlich sehr ermutigend, dass es auch so fähigen Brüdern so gegangen ist, dass sie auch nicht immer alles so in diese Reihenfolge setzen konnte. Aber wir haben eben bestimmte Dinge, die uns zeigen, wenn der Herr wiederkommt, dann haben wir zum Beispiel mal in Offenbarung 16, da steht von Harmagedon. Harmagedon ist im Nordwesten von Israel und das ist die Harmagedon-Ebene oder der Berg Megiddo, da kann man also auf dem Berg stehen und dann kann man in diese Ebene, in die Jisrael-Ebene schauen und da werden sich die Nationen, die Könige des Erdkreises versammeln zum Krieg am Tage Gottes. Und wahrscheinlich müssen wir da die EU-Streitkräfte sehen, dass die dort zusammenkommen und dort aber auch gerichtet werden an der Stelle. So, und dann gibt es einen anderen Ort, das ist eben im Nordwesten. Und dann gibt es eine andere Stelle, Sacharja 14, da heißt es, dass der Herr seine Füße auf den Ölberg stellen wird. Und auch da heißt es, und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Also ne, Tempel, also wenn man jetzt hier sagt, okay, das ist der Tempel, ja, dann ist hier das Kidron-Tal und hier ist der Ölberg. Ja? Und die Jisrael-Ebene ist dann hier oben, also der Berg Megiddo. Ja? Also das ist ein ganz anderer Ort. Und wenn man von hier aus ausgeht, von dem Tempel, ist Edom zum Beispiel irgendwo, wo hier unten. Ja? Und von Edom heißt es auch, dass er dort diese Nation richten wird, in Jesaja 63. Und Ägypten ist noch viel weiter hier unten. Da heißt es von Ägypten in Jesaja 19, Vers 1, Ausspruch über Ägypten, siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Und dann sehen wir dort das Gericht an Ägypten beschrieben. Also wenn der Herr wiederkommt, ja, dann ist das nicht nur eine Sekunde, sondern da passieren etliche Dinge, und wie die dann zusammenhängen und in welcher Reihenfolge, da kann ich nicht so schrecklich viel sagen, möchte aber eben mal zeigen, dass es diese Dinge gibt. In dem Vers 1 haben wir jetzt gelesen, dass wir es hier mit der Wendung der Gefangenschaft zu tun haben. Da heißt es, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln. Und das ist das Spannende eigentlich an unserer Zeit, dass wir nach dem 70 nach Christus Jerusalem, dem Erdboden gleich gemacht worden ist, Wortfindungsstörung, sind die Juden eben in alle Welt- und Himmelsrichtung zerstreut worden. So, und sie sind auch in Gefangenschaft geführt worden. Und jetzt erst seit 1882, da ist die erste Fraktion quasi von, ich glaube, 3000 Juden sind zurückgekehrt in ihr Land. Und darauf folgend sind immer wieder Rückführungen gewesen, wo Juden in ihr Land zurückgegangen sind. Bis dahin, und das sind Millionen dann hinterher gewesen, bis 1948 dann eben am 14. Mai, man feiert ja jetzt da auch die 70-jährige Staatsgründung von Israel, genau, hat man ja gerade gefeiert. Also das war der 14. Mai 1948, wo Israel wieder ein Staat wurde, aber immer noch nicht unter der Herrschaft ihres Königs, ihres wahren Königs, und auch nicht unter der Herrschaft des Herrn. Aber wir finden, dass Gott seine Pläne eben erfüllt, und wir leben in wirklich dieser spannenden Zeit, wo sich diese Dinge auch vor unseren Augen erfüllen. Das finde ich sehr spannend an diesem Propheten Joel. Dann lesen wir etwas von der Talebene Josaphat. Da soll also dieses Gericht ausgeübt werden. Und ich habe das hier, ja, es ist ein bisschen schade, hier ist der Tempel, hier ist das Kidron-Tal, das was ich gerade gesagt habe, und hier ist der Ölberg. Und viele meinen hier, das Kidron-Tal, das wäre die Talebene Josaphat. Das ist aber in der Geschichtsschreibung wohl erst nach 100, 200, 300 Jahre nach Christus überhaupt verifizierbar, dass diese Ebene wirklich die Talebene Josaphat heißt. Aber gut, Gott kann das trotzdem benutzen, auch wenn das erst später so genannt wird. Ja, er spricht ja auch von den Griechen, die es so erstmal noch gar nicht gab in diesem Kapitel. Ja, das weiß man nicht. Aber es machen auch andere Dinge Sinn, denn die Talebene Josaphat, Josaphat heißt einfach, der Herr ist Richter. Der Herr hat das Zepter. Er ist der Herrscher. Er ist der Recht spricht. Das ist der Name Josaphat. Und vielleicht sollte uns das nur an seinen Namen erinnern. Aber wenn es mal, nehmen wir mal an, es ist diese, weil es gibt schon etliche, die das Kidron-Tal sehen, und wenn wir die Evangelien gut kennen, wo kommt Kidron vor? Wo finden wir mal den Fluss Kidron? In welchem Zusammenhang? Genau, ne? Und dann finden wir die Szene im Garten Gethsemane. Also er geht durch das Kidron-Tal zu dem Ölberg hinauf. Und als er dann eben und das wird uns extra berichtet, dass er über diesen Fluss geht, der im Übrigen auch mal bei David, glaube ich, eine Rolle spielt, wo er auch über einen Fluss gegangen ist und dann von Ahitophel, glaube ich, war das verraten worden ist. Und so ist ja der Herr Jesus auch, als er über den Fluss ging, über den Kidron ging, eben verraten worden von Judas. Das ist auch ein interessanter Zusammenhang. Aber hier finden wir, dass das Kidron-Tal eigentlich übersetzt bedeutet dunkel oder finster. Und er war auf dem Weg, das Gericht Gottes zu ertragen. Er ging in den Garten Gethsemane, dort, wo die Schwere des Gerichtes auf ihn gelegt wurde. Dort hat er eigentlich empfunden, zutiefst empfunden, was einige Stunden später geschehen würde, dass er das Gericht Gottes für fremde Schuld tragen musste. Und das hat ihm Schweiß wie große Blutstropfen auf sein Angesicht gebracht. Es war also der Ort des Gerichtes, möchte ich mal sagen. Also das würde tatsächlich in dieser Weise passen, wenn das das Kidron-Tal wäre. Aber wir haben hier verschiedene Orte. Wir haben gerade gesehen, dass der Herr auf dem Ölberg stehen wird. Wir haben hier gerade gelesen, dass er im Tal Josaphat, in der Talebene Josaphat, sitzen wird. Und wir haben in Vers 16 den Vers, und der Herr brüllt aus Zion. Und wir haben in Versen 17 und 21, dass der Herr in Zion wohnt. Das ist hier die Linie, die wir aufzeigen können. So, jetzt möchte ich aber auch mal zeigen, wie gesagt, und ich möchte die Entscheidung eigentlich euch überlassen, ob ihr dann sagt, ja gut, das ist dann das mit der Talebene, mit dem Kidron-Tal, oder das ist einfach nur der Name Josaphat, weil er Richter bedeutet. Aber ich habe auch etwas gefunden, wo ich eigentlich auch sehr angetan von war, warum der Geist Gottes hier die Talebene Josaphats benutzt. Und dass, wenn wir, und da meine ich wieder, deswegen habe ich das so eben auch nochmal gesagt, wenn wir nicht bereit sind, das Wort Gottes wirklich ernsthaft zu studieren, dann werden wir solche Zusammenhänge nicht erkennen. Und ich bin so dankbar, dass es Schriften von Brüdern gab, die einem Hinweise dazu geben. Ich wäre da nie selber drauf gekommen. Da hätte mein Einsatz überhaupt nicht so ausgereicht, mir das zu überlegen. Und ich bin aber dann hinterher sehr dankbar gewesen und habe dann angefangen, eben diese entsprechenden Kapitel 17, 18, 19 und 20 von zweiten Buch Chroniker auch nochmal zu lesen, um mir diese Geschichte von Josaphat nochmal zu vergegenwärtigen. Und das ist ein großer Segen, weil man dann auf einmal sieht, aha, vielleicht möchte der Geist Gottes auch in eine ganz andere Richtung führen, wenn er hier von der Talebene Josaphat spricht. Denn Josaphat hatte, sein Leben ähnelt irgendwie auch der Geschichte Israels. Und ich, das würde jetzt die Stunde sprengen, wenn man das jetzt zu genau machen würde. Aber ich möchte euch das mit ein paar Überbegriffen doch einmal deutlich machen. Also diese Geschichte beginnt eigentlich, dass der Josaphat eigentlich ein treuer König im Südreich, der auch als treuer König wirklich von Gott genannt wird, der aber nicht immer so treu war. Der eben auch mal Dinge tat, die nicht so gut waren. Zum Beispiel hatte er sich, als er reich geworden war und seine Ehre zugenommen hatte, hat er sich mit diesem bösen König im Nordreich, dem Ahab, verbunden. Wir wissen, dass Ahab die Frau Isebel geheiratet hat, die eine Baalspriesterin war, also eine Hexe war. Und damit hat er sich verschwägert. Er hat also da keine klare Absonderung von dem Bösen gezeigt. Und das dauerte gar nicht lange, nach 2-3 Jahren, hat eben dieser böse König Ahab den Josaphat in einen Krieg mit verwickelt und gegen Ramoth Gilead. Und in dieser Geschichte, da wird dieser Ahab, da verkleidet er sich auch, und damit er eben nicht abgeschossen wird und so weiter und die Pfeile der Gegner ihn nicht treffen, und dann denken die Leute, er wäre der König, der Josaphat wäre der richtige König, und dann wollten sie den schon töten. Und dann schrie aber Josaphat zu seinem Gott, und der Gott lenkte dann die Wagen nochmal von ihm ab und half dem Josaphat. Aber so ist das auch eine Belehrung vielleicht für uns, um das vielleicht auch mal zu sagen, wenn wir keine klare Absonderung zeigen von dem Bösen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, dass wir nicht mehr zu unterscheiden sind von der Welt. Und dann werden wir mit der Welt umkommen. Die Gefahr besteht, und die bestand auch bei Josaphat. Josaphat schrie in dieser Situation zu Gott, und Gott half ihm aus dieser Not. Aber er war nicht mehr zu unterscheiden von dem bösen König Ahab. So, und dann verbündet sich denn der, dann hat er Gott erlebt, und dann verbündet er sich aber nochmal mit dem Sohn Ahabs, mit dem Joram, Und der Joram, der will dann gegen Moab in den Krieg ziehen und dann lässt er sich eben verleiten, mit dem Joram in den Krieg zu ziehen. Moab wird geschlagen, aber Moab sorgt dann dafür, dass er Verbündete bekommt und zieht dann hinterher wieder gegen Josaphat in den Krieg. Und dann fängt wieder Josaphat an, sich zu fürchten. Und dann ist es interessant, dass er ein Fasten ausruft und dass er, und dann heißt es sogar, und ganz Juda stand vor dem Herrn samt ihren kleinen Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Und das behalten wir uns mal im Hinterkopf, ja. Und Josaphat rief wiederum Gott an um Hilfe und dann heißt es, unser Gott, willst du sie nicht richten? Also hier geht es ums Richten wiederum. Und dann geht es darum, dass der Geist Gottes inmitten der Versammlung kam. Der Geist Gottes, merken wir uns wieder, kommt mitten in die Versammlung. Ich weiß nicht, ob euch das schon ein bisschen parallel vorkommt von dem, was wir in Joel gelesen haben. Wir werden das gleich noch zusammenfassen. Und dann sieht Josaphat die Rettung des Herrn. Er braucht nicht zu kämpfen, er braucht nur dazustehen und die Rettung des Herrn anzusehen. Und am Ende steht eigentlich, dass er gesegnet wird und dass er Gott preist und dass dass Gott ihn in den Frieden führt und er preist seine Güte. So, jetzt bringe ich das mal, versuche ich das, ach, das sieht man aber wirklich schlecht, in eine Tabelle, könnt ihr euch dann zu Hause nochmal anschauen. Hier ist die Seite, was wir bei der Geschichte Josaphat lesen und hier bei der Geschichte Israels. Und wenn man das jetzt miteinander vergleicht, dann sehen wir auf der einen Seite die Untreue Josaphats und auf der anderen Seite die Untreue Israels. Auf der einen Seite verbündet sich Moab mit den umliegenden Nationen und kämpft gegen Josaphat. Und in Joel 2 und 4 finden wir den Assyrer und die umliegenden Nationen, die gegen Israel kämpfen. Dann haben wir Josaphat rief ein Fasten aus und wir haben in Joel 2, Vers 15, dass dort ein Fasten ausgerufen wird. Josaphat rief Gott um Hilfe an, die Priester rufen, verschone Herr dein Volk, Joel 2, Vers 17. Dann kam der Geist inmitten der Versammlung bei Josaphat und das finden wir in Kapitel 3, finden wir, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch. Und dann heißt es in 2. Chroniker 20, Vers 16, morgen zieht gegen sie hinab und ihr werdet sie am Ende des Tals finden. Also da ist dann das Gericht über Moab in diesem Tal. Und in Joel 4, Vers 2, 12 und 14 heißt es von der Talebene Josaphats oder auch von dem Tal der Entscheidung. Und Josaphat und Juda müssen nicht kämpfen, sondern nur der Rettung des Herrn zusehen. Und in Joel 2 haben wir gelesen, dann eifert der Herr für sein Volk. Und am Ende steht dann, dass die Güte Gottes gepriesen wird und in unserem Kapitel letztendlich, dass Gott unter dem Volk wohnen möchte. Also es endet dann entsprechend mit dem Segen. Also wenn wir das uns genau angucken, dann möchte vielleicht der Heilige Geist auch darauf hinweisen, dass die Geschichte Josaphats die Geschichte Israels war. Und deswegen finden wir hier eben nochmal den Hinweis auf die Talebene Josaphats. Also das ist auch eine mögliche Auslegung, die wir da finden können. Dann in den Versen 3 bis 8 finden wir dann das Verhalten der Nationen gegenüber Israel. Und das ist Gott nicht egal. Das ist Gott im Übrigen auch heute nicht egal. Wie sich Menschen gegenüber Christen verhalten, das wird vielleicht nicht sofort geahndet werden von Gott, weil wir es nur mit einer indirekten Regierung Gottes zu tun haben heute und nicht mit einer direkten Regierung. Im tausendjährigen Reich wird es eine direkte Regierung Gottes geben und da wird das Böse sofort bestraft werden. Das finden wir heute nicht. Heute leidet oftmals das Volk Gottes, aber Gott merkt sich das. Gott vergisst das nicht und vergisst auch nicht, was die Völker gegen Israel getan haben. Und da haben wir auch einen ähnlichen Hinweis in Matthäus 25, Vers 40. In diesem Zusammenhang heißt es auch, dass der Herr, und ich sage jetzt nicht, das ist genau das Gleiche. Ja, auch das ist schwierig, viele Ausleger sagen das. Aber manche eben sagen auch, nee, das hat da gar nichts mit zu tun. Aber es ist doch die gleiche Phase, das muss man doch wenigstens sagen. Da heißt es in Matthäus 25, Vers 31, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden. Und dann wird man in Schafen und Böcken getrennt werden. Und in Vers 40 heißt es dann, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Also die, die dann geschieden werden in Schafe und Böcke, die werden danach beurteilt, wie sie sich dem Volk Israel gegenüber verhalten haben. Und das finden wir hier auch in diesen Versen 3 bis 8, wo es heißt, und über mein Volk, das habt ihr das losgeworfen und den Knaben haben sie für eine Hure gegeben und das Mädchen für Wein verkauft, den sie getrunken haben. Und dann geht es um Tyrus und Sidon und dann heißt es um Philister, wollt ihr mir eine Tat vergelten oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell, unverzüglich werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen, dass ihr mein Silber und mein Gold weggenommen und meine besten Kleinode in eure Tempel gebracht und die Kinder Judas und die Kinder Jerusalems den Kindern der Griechen verkauft habt. Also jetzt werden alle Sünden dieser Völker aufgelistet, warum sie jetzt eben auch das mit dem Gericht Gottes rechnen müssen. Um sie weit von ihrer Grenze zu entfernen, siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt und will euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Und ich werde eure Söhne und eure Töchter in die Hand der Kinder Judas verkaufen und diese werden sie an die Sabäer verkaufen, an eine ferne Nation, denn der Herr hat geredet. Also da wird dieses Gericht stattfinden. Und dann finden wir in den Versen 9 bis 11, dass wir dort lesen, ruft dies aus unter den Nationen, heiligt einen Krieg. Heiligt einen Krieg, ja. Ein heiliger Krieg, das kennen wir eigentlich nur von einer anderen Religionsgemeinschaft. Erweckt die Helden, alle Kriegsmänner sollen herankommen und heraufziehen. Schmiedet eure Flugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Eilt und kommt her, alle ihr Nationen ringsum und versammelt euch dahin, Herr, sende deine Helden hinab. Das finde ich interessant. Herr, sende deine Helden hinab. Wer sind denn diese Helden? Und also da gibt es auch ein paar interessante Ansätze zu, dass wir zum Beispiel auch in der Offenbarung lesen, nachdem die Hochzeit des Lammes stattgefunden hat. Da heißt es, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden sie, die zwei, in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Auch hier sage ich wieder nicht, dass das Gleiche ist. Sende deine Helden hinab, aber es kann damit inbegriffen sein, das möchte ich mal sagen. Was ist hier mit dem Heer gemeint? Da kann das Engelheer mit gemeint sein, da kann aber auch die himmlischen Heerscharen mit gemeint sein, die in der Offenbarung eben 2, 3 Verse vorher eben auch genannt wird und die ein Bild von den entschlafenen Gläubigen sind. Aber wir finden auch im Psalm 103, Vers 20, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen, und da steht eigentlich das gleiche Wort im Hebräischen, ihr Gewaltigen, ihr Helden, an Kraft, Täter seines Wortes, gehorsam der Stimme seines Wortes. Und wir haben gerade in Matthäus 25, Vers 31 auch gelesen, dass der Herr kommen wird mit allen seinen Engeln. Und das Gleiche finden wir auch in 2. Thessalonicher 1, Vers 7, dass er kommen wird mit allen seinen Engeln. Und das finden wir auch nochmal in Judas 1, Vers 14. Und wir finden das auch in Sacharja 14, Vers 5, dass er mit seinen Heiligen kommen wird. Aber auch diese Stellen lassen immer wieder offen, dass da auch zu diesen heiligen Engeln dieses gesamte Himmelsheer gehört. Und das wäre dann auch so, dass durchaus auch die Gläubigen damit inbegriffen sind. Aber wie gesagt, das sind schwierige Verse, wie ich finde. Aber wir müssen ja irgendwie dahin kommen, das auszulegen, dahinher sende deine Helden hinab. Also da kommt jemand von oben hinab. Und das sind zumindest die Hinweise, die Gottes Wort uns gibt, um zu verstehen, diese Situation zu verstehen, dass eben Gott eingreift, nicht mit den Truppen auf der Erde, nicht Israel muss in erster Linie mal kämpfen, sondern vor allen Dingen kommt der Herr und übt das Gericht aus mit seinem himmlischen Heer, das ihm folgt. Dann finden wir, und das mache ich jetzt ein bisschen, weil ich möchte noch auf einen besonderen Punkt dann näher eingehen. Hier fasse ich jetzt mal nur zusammen, dass wir in den Versen 12 und 13 noch das Ernte- und Keltergericht finden. Das ist interessant, das finden wir auch in Gottes Wort öfters zusammen. Wenn wir das vom Erntegericht etwas lesen, dann ist es immer etwas, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird. Also da wird immer ein Unterschied stattfinden. Gott schaut sich das an und sortiert quasi das Gute und das Schlechte. Das Keltergericht ist, da wird der Wein gestampft. Ja, da kommen die Trauben überall rein und dann wird ohne Unterschied einfach gerichtet. Da wird einfach die Bosheit dann wird der Zorn Gottes kommt dann über diese Bosheit, die stattgefunden hat. Und das finden wir zum Beispiel auch wieder in Offenbarung 14. Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte. Und das ist wieder diese Phase in dieser großen Drangsal, wo dieses ewige Evangelium verkündigt wird. So finden wir das in Offenbarung 14. Und in diese Szene hinein steht dann eben auch hier dieser Vers, dass ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach, schicke deine scharfe Sichel und ließ die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde und warf sie in die große Kelte des Grimmes Gottes. Also da finden wir auch wieder dieses Keltergericht und auch diese Sichel, die für das Erntegericht nötig ist. So, das finden wir hier in den Versen 12 und 13. Ne, da haben wir in Vers 13, legt die Sichel an, denn die Ernte, die reif, denn die Ernte ist reif. Kommt, stampft, denn die Kelter ist voll, die Fässer fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Und dann finden wir ab Vers 14 eben die Einführung des Königreiches. Dann haben wir Getümmel, Getümmel im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Festung für die Kinder Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Also hier finden wir eben jetzt diese Einführung dieses Königreichs. Nachdem das Gericht abgeschlossen ist, finden wir, dass Israel in den Segen geführt wird. Aber bevor es in diesen Segen geführt wird, steht da noch eben die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihren Glanz. Und da möchte ich mal noch mal auf zwei, drei Stellen hinweisen, dass wir auch hier überlegen müssen, wird das dann buchstäblich so sein? Was durchaus möglich ist, diese Möglichkeit sollten wir immer in Betracht ziehen. Aber vielleicht hat das doch noch eine Bedeutung darüber hinaus und geht die Bedeutung weiter, weil Sonne und Mond und Sterne sind eigentlich dazu gedacht, um Herrschaft anzuzeigen. Wir finden das schon in 1. Mose 1, Vers 16. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht, ne, der Mond, zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und in Hiob finden wir auch nochmal, da geht es in Hiob 38 erstmal auch um diese Sternenwelt, um den Orion, um den großen Bären und so weiter. Und dann heißt es dort, von Gott selbst, kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Also auch da finden wir wieder, dass die Sterne oder die Himmelswelt eben als Herrschaft beschrieben wird. Und wenn wir Offenbarung 9, Vers 1 dazu nehmen, da heißt es, ein Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und da denkt keiner der Ausleger daran, dass das ein buchstäblicher Stern war, sondern dass es da von dem Teufel heißt, dass der eben aus dem Himmel geworfen worden ist, dass dieser Glanzstern, dieser Morgenstern, Lucifer, dass der aus dem Himmel geworfen worden ist. Er war ja auch dieser Glanzstern gewesen. Ja, so wird er ja auch beschrieben. Also damit wird eben auch angezeigt, dass hier Herrschaft angezeigt wird. Und wir finden das auch in der Geschichte von Josef mit seinen Eltern, wo er sagt, ich habe den Traum, der Vater war die Sonne, die Mutter war der Mond und die zwölf oder die elf Brüder waren dann Bilder von den Sternen und so weiter. Ja? Also auch da sehen wir wieder was von Autorität in diesen Stellen. Und das finden wir auch in Offenbarung 6 und auch in Offenbarung 8. Und Gott hat eben Regierung gegeben. Gott hat Regierung gegeben, das finden wir in Römer 13, Vers 1. Wir sollen ja den obrigkeitlichen Gewalten untertan sein. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und in dieser Endzeit brechen eben all diese Regierungen, alles das, was Gott gemacht hat, das bricht alles zusammen. Und deswegen kann man hier auch eben, das kann man eben auch sehen, in Sonne und Mond verfinstern sich. Ja, sie bringen dieses Licht, wofür sie eigentlich gegeben worden sind, also die Herrschaft, die sie ausüben sollen, wird nicht mehr ausgeübt. Und das finden wir auch sehr deutlich in Offenbarung 6, das könnt ihr mal zu Hause nachstudieren, dass im Prinzip alles zusammenbricht in dieser Endzeit, wenn es um den Tag des Herrn geht. Achso, vielleicht den Satz noch zu dem den Segen des neuen Bundes. Also das ist eigentlich sehr schön, das ist ein Studium für sich, das müssen wir auch echt mal machen, über den neuen Bund uns unterhalten. Ich durfte das jetzt am Reiherhals machen, eine Einheit, und das war sehr segensreich für mich, muss ich sagen, mich da intensiver mit auseinanderzusetzen. Aber grundsätzlich bedeutet der neue Bund eben, dass das Gesetz auf ihre Herzen geschrieben wird. Wir haben gesehen, dass der Geist Gottes ausgegossen wird und der Geist Gottes wird vor allen Dingen dazu sorgen, dass die Israeliten wieder die Satzung und Gebote des Gesetzes erfüllen können. Dass sie zu diesem Gesetz wirklich das auch erfüllen können. Bisher war es ja so, dass keiner das Gesetz erfüllen konnte, aber dann wird durch das neue Herz eben auch das Gesetz auf ihre Herzen geschrieben sein. Und dann geht es bei dem neuen Bund auch um die Erkenntnis des Herrn, dass der Herr erkannt werden kann, und um die Vergebung der Sünden. Und das finden wir eben auch in Vers 21, dass wir da finden, und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Also der Herr wird Israel vergeben. Israel wird umkehren, wird anerkennen, sie werden wehklagen über den sie durchstochen haben. Sie werden den Herrn erkennen, was er für sie getan hat. Das sind die Segnungen des neuen Bundes, in die das Volk dann eingeführt wird. Und jetzt kommt noch ein sehr schönes Thema, und damit sind wir dann, ist das auch mein letztes Thema, dann kommt nur noch eine Zusammenfassung. Aber das ist wirklich etwas, ich konnte mich jetzt fast die ganze Zeit schon nicht zurückhalten, ja, damit eigentlich zu beginnen, weil das hat meinem Herz eigentlich die meiste Freude gemacht, ja. Wie gesagt, die anderen Verse sind relativ schwierig gewesen, auch für mich, deswegen habe ich die auch jetzt mehr oder weniger zusammengefasst und mal einige Hinweise gegeben, aber hier geht es wirklich um das Herz Gottes. Gott möchte, was ist Gott so wichtig? Er wollte wohnen bei den Menschen. Und das finde ich schon an sich einen wunderbaren Gedanken, dass Gott wohnen möchte bei Menschen. Aber Gott kann eben nur da wohnen, wo Sünde gerichtet wird. Und deswegen war das alles vorher notwendig, mussten wir durch diese Verse uns hangeln, damit wir dahin kommen, dass wir einen Gott finden, der bei seinem Volk wohnen möchte. Und natürlich geht es hier um Israel, aber wir können das natürlich auch auf uns heute anwenden. Denn auch nur dadurch, dass der Herr Jesus das Gericht Gottes getragen hat und danach der Heilige Geist ausgegossen worden ist, kann Gott jetzt in dem Heiligen Geist, durch den Geist in dir wohnen und in der Gemeinde wohnen. Aber dazu war eben wichtig, dass die Sünde gerichtet wurde. Ohne dass Sünde gerichtet wird, kann Gott nicht wohnen. Und das ist ein sehr praktischer Punkt auch für uns. Wir werden, es heißt mal im Johannesevangelium, dass wir, wenn wir den Herrn lieben und seine Gebote halten, dann wird er kommen und Wohnung bei uns machen. Aber dazu gehört eben, dass wir seine Gebote halten, dass wir das Böse gerichtet haben. Sonst kann der Geist nicht Wohnung in uns machen. Ja, vielleicht sagst du, aber bei der Bekehrung habe ich doch den Heiligen Geist bekommen, damit bin ich doch versiegelt. Ja, wunderbar, aber wenn du den Heiligen Geist dämmst, wenn du den Heiligen Geist auslöscht, und das kann man tun, das sagt das Neue Testament, dann hast du überhaupt nichts davon, dass dass Gott, der Heilige Geist, in dir wohnt, dass er Wohnung bei dir gemacht hat. Das ist dann ein schönes Lippenbekenntnis, aber mehr ist es eben dann auch nicht. Aber hier sehen wir eben, und das ist mir so wichtig, auch ganz praktisch wichtig, dass wir das mitnehmen, dass Gott und wir auch das Wohnen Gottes in uns nur dann auch empfinden und genießen können, wenn wir nicht mit der Sünde spielen und wenn wir gesündigt haben, das auch im Selbstgericht wieder bekennen und mit dem Herrn neu beginnen. Denn auch da ist es wieder, ohne Selbstgericht gibt es kein Wohnen. Wir werden das Wohnen Gottes nicht genießen können, wenn wir nicht im Selbstgericht unseren Weg vorangehen. Ja, Gott ist doch so weit weg in meinem Leben. Ja, dann frag dich mal, was vielleicht hinderlich ist, warum du das Wohnen Gottes in dir nicht so empfindest, wie du es vielleicht empfinden müsstest oder wie du es dir wünschst. Das sind also auch mal ganz praktische Dinge. Und in 2. Mose 15, Vers 13 und 17, das ist eigentlich, komm, schlag das mal noch schnell mal mit auf. Das müssen wir uns jetzt doch mal eben noch mal ansehen, weil das sind die Dinge, die auch vielleicht unserem Herzen mal gut tun, das zu sehen. Da steht zweimal etwas von Wohnung, ja. Das ist das Lied der Erlösung, was gesungen wird. Der Teufel, also der Pharao, der Satan ist geschlagen, die Macht des Pharaos ist gebrochen und sie sind auf der anderen Seite, sind aus Ägypten geflohen und sind jetzt in der Wüste und sind durch das Rote Meer gezogen. Und sie haben das Lied der Erlösung gesungen. Und da heißt es in Vers 13, du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst hast, hast es durch deine Stärke geführt, zu deiner heiligen Wohnung. Also das hat er getan. Durch das Gericht, das stattgefunden hat, konnte jetzt Gott wohnen. Zum ersten Mal lesen wir davon, dass Gott wohnen möchte. Damals im Garten Eden hat Gott Adam besucht, aber er hat nicht gewohnt. Jetzt zum ersten Mal lesen wir davon, nachdem der Feind geschlagen ist und der Gericht ausgeübt worden ist, und ne, wir mit in den Tod Christi, ne, das Rote Meer ist ja ein Bild von dem Tod Christi, ja, das Volk damit eins gemacht worden ist, kann Gott von Wohnung sprechen. Und diese Wohnung war in der Wüste. Und das ist so schön, dass auch wir jetzt noch, während wir hier auf der Erde sind, einen Ort haben, wo Gott wohnen möchte. In der Wüste, in den Umständen, wo wir sind, möchte Gott seine Wohnung haben. In dir und auch in der Gemeinde. Und in Vers 17, in 2. Mose 15, heißt es, und jetzt achtet bitte auf die Form, die Zeitform. Gerade heißt es, du hast sie geführt zu deiner Wohnung. Und jetzt in Vers 17 heißt es, du wirst sie bringen. Du wirst sie bringen und dann steht das zu deiner Wohnung, das Heiligtum. Ja, so steht es hier. Du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Das finde ich sehr schön, dass wir diese beiden Aspekte haben. Also einmal, Gott ist schon in der Wüste bei uns. Er war in der Wüste, in der Stiftshütte, in der Wolkensäule, in der Feuersäule, war Gott da. Er wohnte bei dem Volk. Und so ist auch Gott bei uns in der Wüste, in unseren Umständen hier auf dieser Erde. Aber es gibt noch etwas, was zukünftig ist. Du wirst sie bringen. Und hier spricht der Vers natürlich von dem Land der Verheißung, von dem Land, das von Milch und Honig floss, da wo das Ziel lag. Da sollte ein Tempel sein, da sollte ein Heiligtum sein. Da wollte er sie hinbringen. Und haben wir nicht auch etwas, wo wir vorausblicken? Haben wir nicht das Vaterhaus? Und in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ist das nicht auch etwas, was uns jetzt schon, während wir in der Wüste sind, uns nach vorne blicken lässt, dass das noch nicht alles ist, dass das quasi eine Stiftshütte ist, dass es nur ein Zelt ist, was vorübergehend ist, aber dass es uns hinführt zu unserer ewigen Bestimmung in das Haus unseres Vaters. Und ist das nicht etwas Schönes, wenn wir so die Propheten betrachten können, dass wir auf der einen Seite sehen, wie Gott sich um das irdische Volk kümmert und wie es dieses irdische Volk in den Segen führt, dass Gott bei ihnen wohnt. Aber wisst ihr, und das hat Dirk ja auch zum Ausdruck gebracht, wir sind so umso mehr gesegnet, dass wir jetzt nicht nur haben, dass ja Gott bei den Menschen wohnt, sondern Menschen bei Gott wohnen. Können wir den Unterschied packen? Dass nicht Gott bei den Menschen wohnt, sondern dass wir bei Gott wohnen. Dass wir einen Ort haben, wo Gott uns hingebracht haben. Hier kommt ja Gott auf die Erde, aber hier gehen Menschen in den Himmel. Und das ist etwas ganz Besonderes, woran wir erinnert werden, wenn wir diese Verse hier in Joel auch studieren. Ja, wir sind, das finden wir in 1. Korinther 3, Vers 16 und auch 2. Korinther 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr als Versammlung, ihr Korinther, als Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und ganz persönlich, oder wisst ihr nicht, 1. Korinther 6, Vers 19, ganz persönlich kannst du das sagen, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Und dann finden wir auch noch, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Wo finden wir das? In der Offenbarung. Am Ende der Offenbarung finden wir, dass Gott die Hütte Gottes bei den Menschen hat und er will wohnen. Was ist denn dem vorausgegangen? Gericht. Der große weiße Thron ist gerade gewesen, das Gericht ist ausgeübt, Gott hat gerichtet, aber Gott segnet danach und er segnet mit seiner Gegenwart. Sehr schön, dass wir das haben. Aber da, wo Gott wohnt, das denke ich, müssen wir auch wahrnehmen, muss eben alles auch seiner Heiligkeit entsprechen. Deswegen heißt es auch einmal im Alten Testament, in deinem Haus geziemt Heiligkeit auf immer da. Da, wo Gott ist, da, wo Gott wohnt, da muss auch alles seinen heiligen Anforderungen entsprechen. Und wir haben das bei uns in 5. Mose 23 zur Zeit in der Woche gelesen, wo Gott inmitten des Lagers wandelte, also da, wo die Israeliten kämpfen sollten, wo sie ein Lager aufgerichtet hatten, da sollten sie in allen Kleinigkeiten, und das ging sogar dafür, dass sie ihren Kot irgendwo verdecken mussten und mit der Schippe zuschütten, also die ganz natürlichsten Dinge des Lebens wurden da angesprochen, alles musste da seiner Heiligkeit entsprechen. Und da heißt es, denn der Herr, dein Gott, wandelt inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir hinzugeben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sehe und sich von dir abwende. Und sich von dir abwende. Also wenn da, wo Gott wohnt, wenn es da nicht dieser Heiligkeit entspricht, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir das Gefühl haben, Gott hat sich von uns abgewandt. Es passt einfach nicht, wir können sündigen, aber wir müssen diese Sünden bekennen. Wir müssen ein Selbstgericht ausüben, nur dann kann Gott in dieser Art und Weise wohnen, sonst heißt es, er wird sich von dir abwenden. Auch wenn das nicht bedeutet, dass ein Kind Gottes verloren geht, aber wenn wir die Freude unseres Heils nicht mehr haben, dann ist das auch nicht schön. Ja? Und woher kommt denn auch in unseren Kreisen manchmal diese große Kraftlosigkeit? Warum erleben wir es nicht mehr in unseren Kreisen, dass böse Dinge, die aufgetreten sind, dass sie wieder geheilt werden können? Woran liegt das denn? Liegt das nicht eben auch daran, dass es eben unter uns an Heiligkeit mangelt? Und nicht nur unter uns, auch allgemein in der Christenheit. Ja, da werden irgendwo Leute ausgeschlossen und auf der anderen Seite werden sie einfach wieder zugelassen, ohne mit der Gemeinde zu sprechen, die sie ausgeschlossen haben. Ja, dann kann auch, das kann dann an der, an unserer Heiligkeit manchmal liegen, aber auch an der Heiligkeit in dem gesamten Volk Gottes, dass es da Probleme gibt. Die Heiligkeit Gottes ist auch ein wichtiges, es ist nicht nur im Alten Testament, dass wir sagen können, ja, heilig, im Alten Testament haben wir es mit dem heiligen Gott zu tun und im Neuen Testament ist es ein Gott der Liebe. Also ich lege das in der Bibel nicht, in Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Niemand. Niemand wird den Herrn schauen ohne Heiligkeit. Und es heißt sogar, wenn wir uns fragen, was ist Gottes Wille für mein Leben, dann schreib dir das auf deinen Spiegel morgens früh, 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Das ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Aber das Schöne ist nicht nur, Gott ist heilig, sondern Gott will wohnen. Ja? Aber damit Gott wohnen kann, müssen wir dafür sorgen, dass auch unser Leben dem entspricht, dass der einziehen kann, der heilig ist, der Sünde nicht sehen kann. Wisst ihr, und das, ich möchte damit nicht entmutigen, sondern ermutigen. Es geht nicht darum, dass wir sündlos werden. Na, das wäre schon schön. Ja? Wir sollen uns schon Mühe geben, dass wir nicht mehr sündigen. Aber wir wissen genau aus Erfahrung, dass wir das hier nicht erreichen auf dieser Erde. Und trotzdem müssen wir das dann wahrnehmen und nicht einfach sagen, ach ja, ich bin ja so schwach und deswegen habe ich das und das wieder gemacht. Dann wirst du nicht erleben, dass Gott bei dir wohnt. Gott wohnt bei dir, wenn du Buße darüber tust. Wenn du sagst, das und das habe ich falsch gemacht. Ich kenne das Gott mit Namen. Ich sage nicht einfach, ja, ich bin nun mal so. Ja, ja, wir sind nun mal alle schwach. Ja, ja, da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht das Empfinden haben, dass Gott Wohnung bei uns gemacht hat. Das sind ernste Dinge, die uns gerade dieser Joel hier vor Augen stellt. Gott ist der, der richtet, aber Gott richtet, um dann eben auch wohnen zu können. So, und dann der Vers 21 noch, und ich werde sie von ihrem Blut reinigen. Das wird wahrscheinlich dieses Blut sein, wo die Israeliten gerufen haben und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Sie haben also damals, als sie den Herrn gekreuzigt haben, diese Worte gesprochen und von diesem Blut müssen sie, was sie vergossen haben, müssen sie noch gereinigt werden. Aber auch das finden wir hier. Und ich kann euch das nur mal empfehlen, unter dem Gesichtspunkt, das ist völlig neu, wie ihr Jesaja 53 lest. Lest das mal aus dem Gesichtspunkt eines frommen Juden, der dann erkennen wird, das, was der Herr für ihn getan hat. Dann liest du Jesaja 53 ganz anders. Wir haben leider nicht die Zeit, das einmal zu tun. Aber ich fand das für mich sehr bewegend, wenn man das mal aus der Sicht eines frommen Juden dann liest, wie, und ich kann mir das so gut vorstellen, dass ihm die Tränen über die Wangen laufen und wie es in Sacharja 12 heißt, das Wehklagen werden alle Stämme des Landes. Ja, dann werden sie wirklich erkennen, was sie dem Herrn angetan haben. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir uns bewusst machen, von welchem Blut der Herr uns gereinigt hat. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir dahin kämen, dass wir nochmal weinen über unsere Sünden. Wisst ihr, das fällt dem einen leichter und dem anderen schwerer, aber wir kommen dann nur hin, wenn wir uns mit der Heiligkeit Gottes beschäftigen. Wenn wir uns auf der einen Seite überlegen, wie heilig Gott ist, aber wie gnädig er dann ist, wie er uns so reich beschenkt. Wir haben das in der ersten Stunde gesehen, dass die, die das nicht verdient haben, so ein Erbteil bekommen. Das ist doch wirklich unfassbare Gnade und dann kann man auch schon mal weinen, wenn man diese Zusammenhänge sieht. Ich hoffe, wir haben den Propheten Joel so ein bisschen kennengelernt. Wir haben das praktisch angewandt. Wir haben den Tag des Herrn im Leben eines Christen uns vorgestellt, dass auch wir diesen Tag des Herrn erleben müssen, wo der Herr regiert, wo der Herr das Sagen hat. Wir haben gesehen im zweiten Kapitel, dass Katastrophen wir doch aus Gottes Hand auch annehmen sollten, dass Gott den Assyrer geschickt hat. Er hat gesagt, es ist mein Volk, meine Herrscher. Nicht, das war nicht das Volk Israel, sondern das war das Volk der Assyrer. Das nennt er mein Volk. Ja, und meine Herrscher. Also das war die Zuchtroute in Gottes Hand. Also auch wenn manchmal Katastrophen in unserem Leben sind, denken wir nicht, Gott hätte nicht seine Hand da im Spiel. Ja, wenn Gott Propheten schickt, sollten wir auch hören. Ne? Gott stößt hier mehrfach in die Posaune. Das tut manchmal weh, aber es ist zum Segen. Denn Umkehr ist immer mit Segen verbunden. Jeder kann auch errettet werden, das haben wir in Kapitel 3 gesehen und jetzt in Kapitel 4. Das Wesentliche ist nicht, dass Gott richtet, sondern dass Gott wohnen möchte. Ja, noch Fragen?